Was geht ab? Ich bin Curly, ihr seid bei Terroir Adiletten und heute zu Gast Andreas Barth. Er war schon Geschäftsführer bei von Ote Grafen, ist jetzt wieder back bei seinem eigenen Weingut und ich bin gespannt, was er dabei hat. Ich vermute mal Riesling. Terroir Adiletten kommt jeden Donnerstag überall zu euch, wo es Podcasts gibt. Folgt uns, liked uns, lasst uns einen Kommentar da, dann freuen wir uns. Aber jetzt kommt Willi.
Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
Ja, servus. Heute sind wir mal in meinen, also nicht in meinen, aber in den heiligen Hallen, in denen ich mich sonst schon mal rumtreibe. Wie findest du denn hier so?
Ja, Location-Wechsel. Ich finde es hier sehr nice, muss ich sagen. Schön Wasser da vorne. Das Wetter könnte besser sein. Ziemlich bewölkt heute.
Ja, das stimmt. Das liegt aber an Berlin. Aber wir freuen uns sehr, dass wir heute im Studio von Weiß abchillen, abtrinken und abhängen können.
Hängen hier auch ein paar Schallplatten von dir? Nee. Nichts Goldenes dabei von dir, oder?
Die hängen daheim.
Ah, okay.
Aber warte mal, ich muss kurz überlegen. Nee, mit Weiß hatte ich noch keinen. Also mit der, die schreiben ja nicht nur Songs für Weiß, sondern auch viele andere. Wir haben schon ein paar erfolgreiche Songs zusammen gemacht, aber es ist leider noch keiner Gold gegangen. Deshalb jetzt meine Bitte, regelt das Weiß. Du, nee, Spaß beiseite, es ist auf jeden Fall hier ein richtig geiles Studio. Ich bin ja echt des Öfteren und ich feiere auch den Blick nach draußen hier sehr. Ein bisschen aufs Wasser gucken, das ist immer wie Wellness für die Augen auf jeden Fall. Und ja, wir haben auch schon was, eine Grundlage zu essen bestellt. Ich weiß zwar noch nicht, was hier gleich eintrudeln wird, aber es wird auf jeden Fall...
Feinsten Burger wird es heute geben. Ah. Und wir waren ja auch schon mal hier mit dem Toni. Toni,
ja, da wird es auch auf jeden Fall noch ein Nachspiel geben.
Vielleicht gibt es da noch was Goldenes.
Das könnte mal ja durchaus sein, weil ich will noch nicht zu viel verraten, aber Toni D und ich werden uns demnächst hier in der Gesangskabine nochmal wiedersehen.
Nachdem du ja früher statt goldene Schallplatten immer goldene Bratwürste bekommen hast für deine missglückten Anbratversuche in diversen Diskotheken.
Ich habe ja goldene Bonks habe ich ja bekommen damals, weil ich der Einzige war im Umkreis von 20 Kilometern, der es geschafft hat, diesen Kopf durchzuziehen. Da wurde ich immer eingeladen von Jüngeren, die gesagt haben, boah krass, guck mal, der kann so viel kiffen. Und dann haben die mir immer das Weed gesponsert und ich habe vor ihren Freunden das weggekifft. Dann war ich wie so ein Kiffstar im Dorf. Das war echt ganz chillig.
Kiffstar.
Kiffstar. Ja, das ist eine geile Marke eigentlich. Kiffstar.
Alter Schwede.
Ja, und ich bin auch froh, dass ich jetzt demnächst mal bald kurz in den Urlaub abtauchen werde. Ich weiß noch nicht, wie sehr urlaubig es wird, aber ich bin auf jeden Fall weg. Das ist schon mal gut.
Weg ist immer gut. Der Winzer, den wir heute da haben, der ist auch so ein bisschen im Urlaub.
Echt, wie du das?
Der ist so ein bisschen im Arbeitsurlaub. Der hatte zwei Stellen. Der war Geschäftsführer bei unserem letzten Gast, beim Günther Jauch.
Oha!
Von Otte Grafen. Und hat aber parallel dazu immer sein eigenes Weingut
gehabt. Die Millionärsfrage falsch beantwortet, oder wie?
Sozusagen, ja. Und seitdem er da weg ist, ist er, glaube ich, ein bisschen befreit und ein bisschen entspannt und freut sich, dass er wieder im Weingarten selber stehen kann und die ganzen Arbeiten selber machen kann. Und ich kenne den schon sehr lang und ich kaufe die Weine auch schon sehr lang, obwohl das so ein bisschen Underdog-Rieslinge sind. Großteils aus der Lage, oder ich glaube zu Gänze, aus der Monopollage Gens aus Gondorf, Gondorfer Gens an der Terrassenmodel. Und bin gespannt, was der alles zu erzählen hat.
Ich bin gespannt, wie er heißt.
Urlaub zum Arbeitsurlaub. Andreas Barth heißt der gute Mann. Aha. Und wir freuen uns unglaublich auf das Gespräch heute mit ihm. Ja,
Underdog Rieslinge, da bin ich immer empfänglich dafür. Also würde ich sagen, welcome to Terroir Adiletten.
Treibt die Gänse raus. Herzlich willkommen, Andreas Barth. Ein herzliches Grüß Gott. Lieber Andreas, ich muss mich vorweg gleich entschuldigen. Ich wollte echt einen Raucherraum heute organisieren für den Podcast. Hältst du das durch? Eineinhalb
ja,
Stunden?
Ja, aber hallo.
Ja?
Ja, klar.
Geht das?
Ja, ja,
wieso, okay. Bist du krasser Smoker oder wie?
Wahnsinn. Ich kenne keinen Winzer, der so durchzieht wie du.
Echt jetzt?
Ja.
Das kann doch gar nicht sein. Also normalerweise, ich rauche ja und auch schon lang. Und das Schlimme ist, ich merke es nicht so wirklich. Ja. Also ich habe glaube ich, noch eine recht ordentliche Kondition. Das kann man ja am Weinberg jeden Tag merken. Aber mir macht das überhaupt nichts aus, wenn ich jetzt irgendwie 5 Stunden mal nichts rauche. Deswegen wundert mich das.
Ah, wirklich?
Ja, echt.
Na, ich denke mal immer, wenn du zu Besuch bist, wir kennen uns ja schon lang. So
aber Feste. Wir haben immer Wein, weißt du? Und wenn Wein und dann irgendwie trinken und dann kommen auch die Zigaretten.
Das ist lustig. Weil du kommst immer so, du tauchst auf in der Bar, dann bist du da weg und dann denke ich mir, ist er jetzt schon gegangen oder ist er noch da? Oder du verbringst sicher mehr Zeit vor dem Lokal, glaube ich, beim Rauchen, mit Wein als umgekehrt.
Ja, aber wahrscheinlich, weil die netten Menschen vor dem Lokal stehen.
Ja, da bleiben wir auch immer hängen da draußen.
Als ich das aufgeteilt hat, diese Raucher draußen, Dings drinnen, bin ich eigentlich als Nichtraucher auch immer draußen bei den Rauchern gestanden. Ich glaube, die Raucher sind cooler.
Wie ist das? Hast du schon mal geraucht jemals?
Nein, nie geraucht.
Ich weiß nicht.
Also nie das am besten. Mein Großvater fuhr mit der Eisenbahn immer im Raucherabteil, obwohl er nicht Raucher war.
Okay, das
weil
ist
er gesagt
hart.
Hat, das ist hart. Weil er gesagt hat, bei den Nichtrauchern riecht es nur nach Krankheit.
Oh, wow, okay.
Das war sein Mikro.
Aber das ist mir auch aufgefallen in den Diskotheken und so weiter, als nicht mehr geraucht wurde, hat man dann so Schweiß und alles Mögliche gerochen. Ne? Also da hat man dann wirklich Mensch.
Ja, da ging es zur Sache.
Mensch gerochen. Das war oft auch noch gut.
Ja, das Krasseste, was ich. Und Rauchgeruch erlebt habe, also ich rauche auch, bei mir da im Studio riecht. Also
ich erlebe gerade wieder super Vaporize.
Ich rauche nicht, ich dampfe.
Oh, du dampfst, Entschuldigung.
was ich am krassesten finde, ich bin einmal nach China geflogen, wo man auch im Flugzeug rauchen durfte. Und das war so crazy einfach. Da war einfach so Vorhang in der Mitte vom Flugzeug und hinten durfte man rauchen, vorne nicht. Und ich saß so kurz vor dem Vorhang und wenn der aufging, war immer so, okay, ciao. Was war,
war das cool im Flieger?
Ja, hast du geraucht oder nicht?
Nee, nee, da war ich noch,
Achso.
Ja, hast du das miterlebt? So. Im Fliegerraum?
Nee, na.
Das war so, so alt bin ich schon, guck mal.
Ich denke mal gerade, also ich weiß nicht, wann das aufgehört hat, aber ich habe das nie erlebt.
Man sieht immer nur Rauchen verboten geflogen,
und denkt so, wie aufregend.
Es ist unglaublich, wenn du alte Talksendungen schaust, was die da weggequatscht haben oder auch getrunken, internationaler Frühschoppen, trinken, super.
Aber ich finde, das ist auch keine gute Entwicklung gesellschaftliche, dass jetzt die Raucher immer so weggestellt werden oder so. Das passiert uns als nächstes, uns Weintrinkern. Ich sag's euch.
Also,
Alkoholwerbeverbot in Frankreich, ja, glaube ich, schon seit 1980 oder so. Wenn wir Pech haben, hier auch kommen, dann können wir uns einen Podcast an den Nagel hängen. Darf man nicht mehr über Alkohol reden.
Ja, ist okay.
Naja, also es gibt die Tendenz richtig, aber ich meine beim Rauchen, ich habe nie zu Hause geraucht, innen, ja, nie. Also ich kann diesen Geruch ums Verrecken nicht ausstehen. Also
und du gehst dann auch nicht vor die Tür?
Immer vor die Tür.
Ach so,
schon immer, okay. Immer, schon immer. Also dass jetzt einfach es Räume gibt, öffentliche Räume, die rauchfrei sind, finde ich vollkommen in Ordnung, ja. Es bleiben, also ich fühle mich jetzt nicht als letzter Mohikaner in irgendeinem Reservat, ja. Weil meine Jugendkneipe, das war so ein enger Schlauch, wenn du da reingegangen bist oder einmal geguckt, wer da war und kamst wieder raus und du hast gerochen wie ein Aschenbecher.
Wahnsinn.
Das ist das einzig Nervige, die Kleidung und so.
Boah.
Dass das immer alles so krass riecht.
Ja, ich finde es auch gut, dass man nicht überall raucht. So, wenn du so auf der Bühne ist es schon auch geil, wenn ich der ganze Club raucht. So ist schon auch chilliger ein bisschen das so für einen Auftritt. Ja. Aber im Backstage ist egal.
Gut. Aber heute trinken wir ja. Ne? Also, wie gesagt, wir werden das aushalten jetzt 1,5 Stunden. Wir haben im Glas ein Wein von dir. Du bist, wie schon erwähnt, der Andreas Barth vom Lupenziushof.
Richtig.
Und wir trinken einen 2008er Gänz Alte Reben.
Was hat's denn? Erzähl mir mal vom Lupenziushof. Wie? Bist du. Ist das dein Hof oder?
Ja, wie lange wollt ihr es haben? Also ich bin ja weinbaulich überhaupt nicht vorbelastet jetzt aus der Familie, aber mir kommt das jetzt, ich habe jetzt, glaube ich, meinen 30. Jahrgang.
Dein 30.
Ah,
okay, das ist wild.
Da könnte man auch lange drüber reden. Ich finde das ja eigentlich erschreckend wenig. Ne? Also wenn man überlegt, so als Winzer hast du 30, 35 Mal die Chance, etwas richtig zu machen.
Ach so, ja.
Und wenn man das so auf die Lebenszeit überträgt, ist das herzlich wenig, finde ich.
Stimmt, ja.
Sehr ambitioniert. Ne? Also damit dann auch klarzukommen. Wenn du jetzt Bäcker bist und Brot backst und dann hast du einen schlechten Tag. Fängst an. Also, aber du hast ja gefragt, wie es angefangen hat. Ja, also kein Weinbau in der Familie. Die einzige Berührung mit Wein war meine, da wo ich groß geworden bin, an der Mosel.
Oder?
Das ist Terrassenmosel, Unterlauf der Mosel. Früher hat man auch Untermosel gesagt, das will nur jetzt kein Mensch mehr hören, weil wir sind ja der wärmste und spektakulärste Teil der Mosel. Weinbaulich war es ja so, wenn du früher im alten Johnson gelesen hast, dann irgendwie in Bullay ist die Mosel irgendwo im Fels versunken und bei Koblenz seltsamerweise in den Rhein geflossen. Ja? Da, also weinbaulich war dieser Unterlauf der Mosel, den hatte man nicht auf dem Schirm, die große Mosel, Bernkastel und alles, was dazu gehört. Und Saar und Ruwer, das waren natürlich die Sachen, die man kannte. Bis man irgendwann, da gab es Vorreiter, die irgendwie dann mal auch national und international Furore machen. Ne? Also hier Matthias Vater, der Reinhard Löwenstein. Die haben mal gezeigt, die... Wie die klimatischen und auch geologischen Voraussetzungen der Terrassenmosel doch besonders sind.
Ja. Aber das kam auch einher so mit dem trockenen Trinkverhalten.
Oder? Genau, weil man festgestellt hat, gerade dieses, also man kann ja auch erklären, natürlich ist rheinisches Schiefergebirge, Terrassenmosel auch Schiefer, klar, aber lange nicht so homogen, wie wir das jetzt an der mittleren Mosel oder Saar und Ruwer kennen. Also da hast du ja wirklich Lagenabgrenzung, da verändert sich die Farbe des Schiefers von rötlich auf beige und dann fängt die neue Lage an. Ja? Aber das ist homogener Devonschiefer. Wir haben eine Besonderheit, wir haben den Lacher Seevulkan im Rücken und da hat es richtig geknallt. Also das erdgeschichtlich ja, gerade mal 13.000 Jahre her, also ein Wimpernschlag mit Ascheregen bis Nordafrika. Und das hat diese Schieferformation, die bei uns genauso homogen waren, wie an der Mittelmosel auch, verbacken, halt mit tiefen Sedimenten gehoben, Quarzite, wirklich auch vulkanische Gesteine, alles das gemischt. Und die Mischung, die macht mit einem besonders heißen Mikroklima, was wir haben, letztendlich gut. Wir können darüber reden, wie lange das gut geht mit dem Heiß. Ja? Also, aber da, als es anfing, 80er, 90er Jahre, war das echt ein Vorteil für trockene Weine. So, aber die Ursprungsfrage war eine ganz andere. 94 dachte ich, ah ja, gut, sag mal, also ich habe was ganz anderes gemacht. Ich habe Jura studiert, aber auch nicht wirklich, weil meine eigentliche Leidenschaft war die Musik. So, ich habe eigentlich nur gesungen. War in kleinen Ensembles, also klassische Musik war das. Und das ist nach wie vor auch meine eigentliche große Leidenschaft.
Was für klassische Musik denn zum Beispiel?
Ensemble gesungen, also vornehmlich halt, das fängt irgendwie mit Spätrenaissance an und die Klassiker halt, also das, was man so kennt, aber das war meine eigentliche Leidenschaft, oder was heißt eigentlich meine Leidenschaft, ja. Seltsamerweise wollte ich nie Musiker werden, aber vielleicht gar nicht so seltsam, weil ich glaube, dass man nur wirklich gut in Dingen ist, wo man sich eine kritische Distanz bewahren kann, und das kann ich bei der Musik nicht. Das habe ich sehr früh erkannt. Also die Musik hat eher was mit mir gemacht, als ich mit ihr. Und das ging bis zum gewissen Grad, aber das wusste man auch. Ich habe dann so in den Ensembles gesungen, wo ich wirklich der eigentlich einzige Nicht-Profi war. Und da hat man sich auch irgendwann dran gewöhnt, ja, dass mal im Konzert der Andreas aussteigen konnte, ne? Weil er halt irgendwo, ihn hat's gepackt, das kannte man dann.
Ihn hat's gepackt.
Dann war ich aber irgendwie in Semesterferien, habe ich mir mal, wie man das so macht, ne, einfach einen privaten Weinberg angelegt.
Wie?
Das war der Virus. Ich sag's dir, also da habe ich auf einmal einen Blick auf meine Heimat bekommen, den ich vorher nicht hatte, weil es ist ein Unterschied, ob du unten auf der Straße, auf den Wegen bist oder mal im Berg stehst, ja, das Perspektivwechsel. Und ich glaube, niemand von meinen Mitschülern oder so hätte auch nur ein Pfifferling darauf gewettet, dass ich in der Gegend bleibe. Ja?
Aber wie hast du dann Weinberg angelegt? Also wirklich Reben? gepflanzt
erstmal,
oder?
Ja, ja, das war erstmal so, war das ein Projekt, also ich, da hatte mein Vater auch eine glückliche Hand, der merkte so, ich bin am Suchen machen und da war so ein Flurbereinigungsverfahren, eine Hecke irgendwie, die musste gerodet werden. So, und dann hat er mich dann quasi, da, bevor du nichts machst, mach mal das, ja, das war so seine Ansage und dann habe ich das gerodet, wirklich Dornen, Wildkirschen, also das war Urwald. Und dann steckte mir so ein alter Bauer aus dem Dorf, das da mal Wein, also gut, das war auch naheliegend, dass da mal ein Weinberg war. Und da sagte ich, naja, also wenn das mal Weinberg war und ich das jetzt rode, dann soll da auch wieder Weinberg sein. Ja. Und dann habe ich das halb mit Riesling, halb mit Pinot bestockt. Über 2 Jahre ging das und habe dann irgendwann gemerkt, das ist ja viel zu groß, um jetzt irgendwie als Hobby, aber ich habe mir da überhaupt keine Gedanken gemacht. Ja.
Und hast du das dann so irgendwie selber beigebracht, oder?
Naja, das war ja der Anfang, also ich war ja noch gar kein Winzer, ich habe einfach diesen Weinberg gepflanzt, weil ich dachte, man pflanzt jetzt mal einen Weinberg, so. Ja, das ist also, war vollkommen naiv und schräg und dann hat es mich aber gepackt, ja, dass ich einfach sagte, naja, das ist eine schöne Sache. Und eines war ganz entscheidend, ich bin abends zufriedener ins Bett gefallen. Ja. Ich war platt, ich war vollkommen fertig mit der Welt, aber ich war zufrieden, weil ich gesehen habe, was ich gemacht habe. Ja. Und dann ging es ratzfatz alles. Ja. Dann irgendwann kam mir zu Ohren, dass ein Weingut in der Nachbargemeinde ohne Nachfolge, ein Weinberg, auf den ich immer drauf geschaut habe, den ich nach wie vor wirklich sehr spektakulär finde, eben den Gens. Und dann war ich innerhalb von 2 Wochen Winzer. Also Winzer war ich nicht, aber ich hatte ein Weingut.
Ist das dann gekauft? Auf Pump oder wie?
Ja, damals dachte ich, man muss zur Raiffeisenbank als Landwirt. Ja, und ja, ja. Und dann habe ich einen Teil gepachtet, Teil gekauft. Und das war die Keimzelle. Aber keine Kunden, kein gar nichts. Also,
aber lag das Weingut still oder wie kam das zu? Wie kaufst du das?
Nee, er hatte einfach keine Nachfolge. Das war damals an der Mosel, war das halt wirklich oft. Ja.
Okay. Wie viel war das damals?
2,8 Hektar. Ja. Überwiegend eben Gens. Mhm. Und Gens ist irre. Gens ist ja, das stand damals schon in so einem kleinen Johnson drin.
Curly, Wein, das Wörterbuch.
Der kleine Johnson. Der kleine Johnson ist ein bekannter Weinführer. Er ist die deutsche Ausgabe des weltweit renommierten Hugh Johnsons Pocket Winebook, das jährlich aktualisiert wird und als eine der verlässlichsten und umfassendsten Quellen für Weininformationen gilt. Oha. Das Buch des britischen Autors und Weinbabas Johnson bietet detaillierte Informationen zu Wein aus aller Welt, einschließlich Beschreibungen von Weinregionen, Rebsorten, Weinproduzenten und individuellen Wein. Er enthält auch Bewertungen und Empfehlungen, die sowohl für Weinliebhaber als auch für Fachleute in der Weinindustrie wertvoll sind. Curly, over and out.
Wurde da schon zu den 5 Grand Crus der Terrassenmosel gezählt. Das Problem ist, oder was heißt das Problem? Er ist von diesen großen Lagen entschieden die allerkleinste und er hat keine normale moselländische Besitzstruktur. Das heißt, irgendeinen guten Weinberg teilen sich 10 Winzer, ja, oder Wilner Sonnenuhr, da sind Parzellen, die haben schon Erbfäden ausgelöst, ja, Handtuch groß. Und das gab's nicht, weil das ist der Hausberg der tatsächlichen Fürsten von der Leyen. Und durch eine geschickte Politik entging sie so diesem napoleonischen Erbrecht, was ja links der Mosel eingeführt wurde.
Das heißt, erklär mal kurz bitte.
Naja, also früher war das ja so in der Landwirtschaft germanisches Erbrecht, der Älteste kriegt alles und die anderen kriegen eine Entschädigung, so damit die Höfe zusammenbleiben, ne? Also okay, die landwirtschaftlichen Flächen. Dann kam Napoleon bis zum Rhein, wir waren französisch und hat Code Civil eingeführt und damit französische Erbfolge, was super fair ist, alle Kinder erben zu gleichen Teilen. Das heißt, wenn du vorher eine Parzelle von 5.000 Quadratmeter hattest und 5 Kinder, dann hatten nachher diese Kinder 1000 Quadratmeter Parzellen. Und die hatten dann wiederum 5 Kinder, dann wurden die Parzellen noch kleiner. Ja. Und das Interessante ist, wenn du heute mit dem Flugzeug über den Rhein fliegst, ja, so vom Hunsrück über den Taunus, siehst du es heute noch. Du siehst also die Parzellen, also nicht an den Weinbergen, aber an den Ländereien, im Hunsrück sind die Parzellen viel kleiner, weil eben französisch und auf der Taunusseite hast du größere Feldergrößen. Und die einzige Erbfolge, ich finde das einfach, hat mit Wein überhaupt nicht. Super, super. Die einzigen, die eine Ausnahme gemacht haben, es gibt noch ein Erbrecht in Deutschland, und zwar ist das Schwarzwälder Erbrecht. Das unterscheidet sich von allen anderen und ist das super intelligenteste überhaupt.
Wie denn, wie ist das?
Nicht der Älteste erbt, nicht alle erben zu gleichen Teilen, sondern der Jüngste erbt.
Oha.
So, und das waren die alten Schwarzwaldhöfe, ja, der Altvordere. Niemand konnte sich sicher sein, wer erbt. Deswegen war der Alte so am längsten gesichert von seiner Existenz, weil ich meine, das war eine harte Zeit, ja. Die teilweise gab's ja, die wurden von den Höfen verjagt oder die Geschwister oder sonst irgendwas. Und damit das alles sicher bleibt, hat der Jüngste, wovon man nicht wusste, du kannst ja mit 80 ja noch mal ein Kind zeugen.
Noch nachschießen.
Ja, ja. Also konnte keiner sicher sein bis zum Schluss, wer überhaupt das Ganze mal erbt. Hart, aber nicht sehr pragmatisch, ne? Das waren die Zeiten. Wo waren wir? Weinbauer.
Krass. Du hast dann da 2,8 Hektar
in Gongau. Genau, damit hat es angefangen, ja. Im Gens. Ja, und das waren wirklich tatsächlich 2 Wochen. Ja.
Und wie groß ist es jetzt?
Ich bin dann gewachsen auf 4,5. Ich war immer klein. Finde ich super. 4 Hektar, bisschen mehr. Und dann kam ja eine Tätigkeit dazu, Beratung. Und dann konnte ich ja nicht mehr wachsen. Das war also einfach der Preis, den ich, war mir auch klar, war mir auch angenehm, aber dass ich da in diesem Spiel nicht mitspielen konnte und die Flächen weiter zu. Im Gegenteil, ich habe. Also aber das ist dann auch ein neuerer Prozess. Ich habe dann mich sogar wieder verkleinert. Ne? Ich bin jetzt wieder bei den 2,8.
Ach echt? Ja. Aber wie wird man, wenn man das Handwerk gar nicht gelernt hat, sondern im Jurastudium dann Sänger, dann zufälliger Weingut gekauft hat, dann überhaupt Berater? Oder wer hat dir Weinmachen eigentlich beigebracht?
Tja.
Oder warst du irgendwo auf Praktika oder war das einfach so?
Ja, wer hat, also... Das ist immer blöd, wenn man das selber von sich sagt oder wie auch immer. Aber ich, also Willi, ganz ehrlich, ich kann es hier nicht sagen. Ich kann es hier nicht sagen. Ich habe die erste Lese, 94, da standen noch die alte Lesemannschaft vom Vorwinzer, haben mich unterstützt, plus ein paar Bekannte von uns. Und mitten in der Lese haben die gestreikt. So, die Alten. Ja, das machen wir nicht mit, den Scheiß. Gell? Also ich stand dann da im Weinberg und fing dann erstmal an, das fing schon damit an, dass ich gesagt habe, morgen beim Nebel gehen wir nicht lesen. Ja, wir warten, bis der Nebel sich gelichtet hat und die Trauben trocken sind. Bodentrauben, also alles, was auf dem Boden vorher gefallen ist. Ich habe denen immer gesagt, es hat einen Grund, warum das passiert. Ja, es ist nicht, also wenn ich natürlich sehe, okay, die ist jetzt gerade, hat mein Vorleser dem im Hintern abgerissen, ja, weil er nicht aufgepasst hat, dann darf man die auch nehmen. Ja, aber, und das haben die nicht mitgemacht. Dann stand ich da mitten in der Lese erstmal ohne eine vollständige Lesemannschaft. Hab dann ganz schnell Freunde akquiriert und dann ging es weiter. Und dann habe ich das ins Fass geknallt. Ja, geknallt, ja.
Das war der erste Jahrgang.
Oder? Das war der erste Jahrgang. Und dann war ich ziemlich frech und habe aus dem ersten Jahrgang... Also nochmal, der Altwinzer hat auch nicht reingeredet. Ich glaube, es hat 2 Seiten. Also wenn man wirklich nicht familiär eingebunden ist in Weinbau, es gibt ja... Väter und Mütter, die können das, die können eine gesunde Übergabe leisten und halten sich dann raus. Und wenn sie gefragt werden, stehen sie da. Aber es gibt ja auch viele so Dinge, ja, das haben wir jetzt schon, da hat dein Großvater schon so gemacht, das machst du jetzt gefälligst auch. Also ich hatte ja den Vorzug, wirklich frei zu sein. Wirklich frei heißt, hat immer zwei Seiten. Frei heißt natürlich zu seiner Unerfahrenheit zu stehen, aber auch wirklich sich mal neue Gedanken machen zu können. Die Welt hat ja jetzt nicht darauf gewartet, dass ich in die Weine da reinkomme, ja, und zu diesem Ozean von Wein noch ein paar Tropfen dazufüge. Das ist ja Quatsch. Aber ich habe halt so gewisse Dinge, die mir klar waren, was mir von vornherein klar war, also wenn ich schon in diese Terrassenlagen gehe, dann will ich einen Wein machen, der auffällt. Weil sonst ist das der pure Schwachsinn, ja, dann gehe ich in die Fläche oder sonst irgendwas. Also wer meint, das ist ja so ein bisschen auch das Problem, dass man an der Mosel, das Tal ist eng und diese kleine Struktur und viele haben dann, weil sie klein sind, denken sie, das sei irgendwas Schlechtes oder haben Minderwertigkeitskomplexe, machen dann einen auf groß, empfinden irgendwelche Marken und finden das ganz toll. Die großen Kellereien an der Mosel machen es genau umgekehrt, die machen auf handwerklich und individuell. Aber so richtig zusammen, dieses Selbstbewusstsein, dass wir sagen, hört mal, das ist doch einfach die Chance. Ich produziere so wenig Wein, dass ich mir den Luxus erlauben kann, dass ich die Leute finde, die zu dem Produkt passen. Wo haben wir das denn heute noch? Diesen klassischen Anbietermarkt, ja? Friss oder stirb. Hier ist die Flasche, steht auf dem Tisch, ist mein Angebot. Muss dir nicht schmecken, muss dir nicht gefallen. Aber wenn es das tut, hast du die Chance, ja?
Ja, man muss es halt auch leisten können.
Muss es dir leisten können, klar. Aber viele es nicht leisten, ich glaube, entsteht auch aus einer gewissen Angst. Dass man Angst vor der eigenen Courage hat. Und das war mir immer klar, dass also wenn Terrassenlagen, wenn da in diese Berge rein, dann muss es in irgendeiner Art und Weise knallen. Das heißt aber nicht, dass das dann der weltbeste Wein sein muss, oder, aber das ist das, was ich anbiete. Und das muss in irgendeiner Form auffallen.
Und diese Lage Gens, wo kommt denn der verrückte Name her? Gibt es da eine Story dazu? Was?
Näherliegend, also es kommt von der Gans, es ist der Hausberg, also Schloss von der Leyen liegt, also das, was von übrig ist, liegt am Fuß des Weinbergs und die von der Leyens waren ja begütert an der gesamten Mosel bis Frankreich rein und die waren natürlich auch Zehntherren, das heißt, der Zehnt wurde eingezogen von ihren Lehen.
Der Zehntherren?
Ja, also die hatten ja so viele Ländereien, dass sie quasi Lehnsleute hatten.
Ah, ja,
also
okay. Verstehe.
Feudalpacht, kann man da auch sagen. Und die mussten den Zehnten ihrer Ernte abliefern.
Ah, okay.
Und das bei Getreide ist das ja, wird es in die Scheune reingefahren, bei Wein in den Keller. Was machst du aber mit den Gänsen? Die damals gab es keine Kühlschränke oder Gefriertruhen und die wurden eben bis zum Bedarf, wurden die auf der am Fuße des Weinbergs liegenden Wiese quasi gehütet. Und das ist den namensgebend für den Weinberg. Interessanter, oder witzigerweise, um die Ecke braucht man auch, das ist also alles sehr plastisch und nachvollziehbar. Um die Ecke der Weinberg heißt halt Fuchshöhle. Ja? Da waren die Füchse und da waren die Gänse. Logisch. Also manchmal ist es wirklich einfacher, als man denkt.
Ja, da war der ganze Dünger war auf jeden Fall hilfreich für den Wein.
Wahrscheinlich. Aber hast du dann deine Weine auf irgendeiner besonderen Art versucht zu vinifizieren, dass die anders schmecken als die anderen? Oder was hat dich unterschieden? Weil wenn man jetzt denkt auf die Großen der Terrassenmosel, so wie du sagst, Reinhard Löwenstein und so weiter, die alten Knebel kannte ich nicht, aber das ist ja schon ein Monument irgendwie gewesen. Ne? Also es hat schon oft ein bisschen Breite und Botrytis und so gehabt. Mhm. Deine waren vielleicht ein bisschen straighter. Ich meine, der Achter ist jetzt auch sehr geradlinig.
Mhm.
Werbung! Aber stopp! Heute mal Werbung in eigener Sache.
So schaut's aus. Ihr kennt uns ja ziemlich gut, aber wir wollen noch viel besser wissen, wer ihr eigentlich seid.
T&A wants to get to know you. Wir wollen wissen, wer uns hört, dass wir noch geileren Scheiß für euch machen können. Klingt das gut? Ich finde schon.
Ich finde es auch. Also wenn ich besser wissen würde, wer mir was Richtiges zum Trinken hinstellt, dann fände ich das richtig geil.
Ich würde sagen, klassische Win-Win-Situation. Deshalb geht mal direkt in die Shownotes, klickt da auf den Link. 5 Minuten von euch und wir können euch in den nächsten 100 Folgen was zurückgeben.
So schaut's aus. Also Link in den Shownotes anklicken und 5 Minuten die Umfrage ausfüllen.
Ich würde sagen, Deal. Dankeschön.
Also, der Rainer Knebel ist übrigens derjenige gewesen, der mir, also nicht persönlich und nicht im Gespräch, aber dessen Weine haben mich insofern dazu gebracht, dass ich sagte, okay, hier lohnt sich Wein zu machen. Ja, das war so ein etwas, was da bei ihm hatte ich auch Weinproben, damals noch als Student mit dem Freundeskreis sind wir da hin und auch Wein gekauft. Das war wirklich so die, ja, mit so einer Initialzündung. Ich wollte, also ich habe damals Bücher gelesen über Wein. Mir war schon klar, ich brauche ja nicht viel Technik. Also ich will Wein machen, wie man ihn vor 150 Jahren auch gemacht hat. Das war mir klar. Ich wollte, also im ersten Jahrgang 94 hatte ich noch, also aus Unkenntnis heraus, mit Reinzuchthäfen vergoren, weil man mir gesagt hat, das müsse so sein. Und ab 95 habe ich dann aber auf Spontangärung gesetzt. Und jetzt kommt der Punkt, und zwar ausschließlich. Also seit 1995 hat kein Päckchen Hefe mehr den Keller auch nur geschlossen gesehen. Und dann lernt man natürlich sehr viel. Das ist einfach ein Prozess, der durch nichts letztendlich anderes zu beeinflussen war als durch Zeit. Also ist auch ganz plausibel, wenn ich nicht viermal filtrieren will, um den Wein in die Flasche zu kriegen, dann brauche ich halt die Zeit, dass er sedimentiert und die Hefe und die Probstoffe sich absetzen. Mir war klar, ich will nicht in irgendeiner Form manipulativ an den Wein rein, also keine Entsäuerung, keine Schönung, nichts, gar nichts. Ich wollte wirklich, und das ist das Einzige, was mich immer interessiert hat, das Pure haben.
Kurze Frage, wenn du jetzt so sagst, du machst es ohne Filtration, dass das Sediment sich absetzt jetzt in dem Tank oder in dem Fass. Mhm. Wie füllst du es dann ab, ohne dass es wieder mit rauskommt?
Also ja, am Schluss, weil ich ja trotzdem klassischen Riesling produziere, am Schluss, ganz am Schluss vor der Füllung wird er filtriert. So, also er wird nicht unfiltriert abgesetzt, weil das ist eben, wenn man trotzdem, trotz dieser Eigenarten, ich seh das ja jetzt nicht ist irgendwie als was Besonderes an, was ich da mache, sondern es ist einfach ein ganz traditioneller Weg. Ja. Was ich dann gemerkt habe über die Jahre war einfach, dass die Gärzyklen natürlich nicht berechenbar sind. Also ich kann wenn ich bis in November gelesen habe, da kann ich nicht sagen, okay, am 10. Januar kann ich dir einen neuen Wein vorstellen. Das geht nicht. Also der Keller hatte ein eigenes, auch seinen eigenen Willen in der Temperatur. Die Weine, die Gärung kam zum Erliegen und fing wieder an. Das sind ganz alte Prozesse. Mich hat es nie, ich wurde immer gefragt, hatte ich das nervös gemacht? Nein, hat es nicht. Einmal hat es mich nervös gemacht, das war im ersten Jahrgang. Weil es so gestunken hat. Ja, also ich kam in den Keller und dann auf einmal, das war ja, der erste war ja rein zu vergoren, mhm. Und dann kam ich in den Keller und dann roch das, als hätte da jemand eine Stinkbombe geworfen. Ja. Und dann habe ich...
Es ging aber wieder weg dann.
Ja, ich habe dann über Stuart Piggott gesagt, geh mal zur Frau Dr. Michalski, die damals, ich weiß nicht, St. Anthony, ja, das Weingut mit ihrem Mann machte und die hatte, war die eigentlich die führende Weinanalytikerin, ja, die konnte, also hat ein Weinlabor gehabt und da bin ich mit so Schraubgläsern hin und hab dir das gesagt, ganz unbedarft, und gesagt, was ist das, ja, und dann guckt ihr mich an und sagte, nur ruhig. Je schöner der jetzt stinkt, desto klarer wird nachher der Wein. Also das ist auch logisch. Heute weiß ich das alles. Es sind Schwefel-Wasserstoff-Verbindungen. Die wilden Hefen produzieren eben nicht nur oder bauen nicht nur den Zucker ab zu Alkohol. Dafür macht man den Zauber, ja, sondern die bilden auch sogenannte Gärungsnebenprodukte. Und da gehört der Schwefelwasserstoff zu. Und das kennen wir ja alle, Schwefelwasserstoff. Das ist dieser...
Der richtig schöne Reduktion kommt.
Ja, ja, irre. Ja, und wenn der so richtig am Arbeiten ist. Aber das ist ja so eine Sache mit den wilden Hefen. Bei 4-5 Volumenprozent ist da eh Feierabend. Man macht das ja nur für diese Anfangsgärung, weil letztendlich... dieses Konglomerat an nicht berechenbaren echten Weinhefen und auch wilden Hefen und nicht echten Weinhefen, den Vorteil will man ja quasi in der Gesamtheit sehen, ja? Dass man einfach die Texturen der Weine ändern sich. Das, was nachher am Ende die Endgärung macht, das ist immer eine echte Weinhefe, weil nur die kann wirklich 12, 13 Gramm Alkohol überhaupt vertragen. Die anderen killen sich ja selber vorher. Und das ist auch der Grund, warum ein Kabinett eigentlich der anfälligste Wein für die reduktiven Noten ist. Bei meinen Trockenen hatte ich das noch nie irgendwie großartig, weil da diese Spanne zwischen wilder Gärung und Ende der Gärung und Abfüllung am kürzesten ist. Beim Kabinett, bei keinem anderen. Deswegen sind die reduktivsten Weine oder die das am meisten zeigen, oftmals die Kabinette.
Was trinken wir denn, höre ich gerade?
Ja, was? Das... Ich habe einfach in den Keller gegriffen, weil ich ja selber ganz wenig meiner Weine trinke, weil ich will ja noch was anderes kennenlernen im Leben. Also wäre ja langweilig, wenn ich... ich wollte einfach mal... Ich habe den ewig nicht mehr getrunken, 2008. Hat ja jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und das ist eigentlich mein Ding, Reife. Ja, das zieht sich, werden wir vielleicht auch noch ansprechen. Frischer Riesling, das ist wunderschön und knackig und super. Aber ich bin ja immer der Überzeugung, ein wirklich großer Wein, der muss ja nicht reifen, ne? Aber er muss reifen können. Das ist eben, also es gibt, ich weiß nicht, ob ihr das anders seht, aber ich glaube, es gibt keinen einzigen großen Wein der Welt, der nicht reifen kann.
Ich glaube ja. Also ist für mich sogar wichtig, ne? Also, ja. Dass ein Wein das kann. Wie gesagt, wie du richtig sagst, bei vielen erleben wir es nicht, ne? Weil das in irgendwelchen...
Weil ich vorher um die Ecke komme. Hallo!
Sozusagen. Wir haben da noch was.
Aber wenn ein Achter so schmeckt, hast du oft da irgendwie Geschichten mit Botrytis und so? Also nicht, dass du sie liest, aber man, die kommt ja regelmäßig oder mehr oder weniger regelmäßig vor. Bist du da Selektionierer oder stört es dich auch nicht, wenn da mal ein bisschen was dabei ist?
Also letzteres. Der Punkt ist, dadurch, dass das Lesemanagement sich ja doch, man verändert sich ja in 30 Jahren Lesejahren und wir gehen heute auch deutlich früher in die Lese, als das am Anfang war. Und das ist ja wirklich, aber ich habe nie Angst davor gehabt. Als ich anfing, habe ich ja gedacht, ich könnte nichts anderes machen als trockene Weine. Ja. Ich trank nur trocken und mochte nur trocken. Und diese Entwicklung zu Wein mit Restsüße oder Prädikate gar, das kam dann mit der Zeit, weil ich einfach begriffen habe, was für ein Kosmos das ist, ja, was für eine zusätzliche Weinwelt sich da erschließt. Aber trotzdem war mein Schwerpunkt immer trockene und ja, so changierend auf der Grenze stehende Weine. Ja. So, also was machen dann mit den Botrytis-Trauben? Also insofern habe ich natürlich selektiv gelesen, wobei ich da nicht olympisch denke. Also ich möchte ganz entschieden, dass der Wein eine Geschichte erzählt, auch vom Jahr. Und wenn das Jahr eben auch weinbaulich seine beschissenen Seiten hatte, dann will ich, dass der Wein das erzählt. Ja. Weil sonst ist das wie ein Buch in der Bibliothek verstellen, dann ist es weg. Und ich kann natürlich mit dem olympischen Gedanken, Manpower ohne Ende, auch in dem beschissensten Jahr diese Träubchen mir zusammenklauben, die einen ganz großartigen Wein werden. Ich weiß natürlich, dass das eine Leistung ist und ich weiß auch, dass das letztlich dann auch ein wirklich richtig guter Wein ist. Aber ganz ehrlich, es langweilt mich zu Tode. Ja, wir sind hier nicht zuletzt, deswegen auch haben wir so eine Weinbautradition, weil wir eben den Vorzug der großen Jahrgänge haben und die Altvorderen haben ganz selbstverständlich in 10 Jahren die Dekade eingeteilt in 3 beschissene Jahre, 3 mittelmäßige Jahre, 3 gute Jahre und ein richtig Gutes, ja. Wenn's, und das war dann schon ein guter Schnitt.
Aber ich finde den Wein voll. Es hat schon was Kabi-mäßiges fast, finde ich, so ein bisschen. Fast süßer-mäßig, oder?
Echt?
Finde ich schon ein bisschen.
Mit 12,5, ja, Fränkisch Kabi, ne?
Fränkisch Kabi, ja.
Also, nee, schon mehr Alkohol und so, aber so von der Freshness her, finde ich, ist das voll. Also, jetzt nicht so ein trockener Riesling, wie ich jetzt, wenn du das trockener Riesling sagst, würde ich jetzt nicht das, aber.
Naja, es sind 15 Jahre, ne? Und wir reden über einen 15 Jahren Wein. Ich weiß jetzt nicht, wo der im Restzucker steht, aber der wird irgendwie so 13, 14 gehabt haben. In dem Bereich liegen die alten Reben, aber.
Schon ein bisschen was, oder? Das ist schon, also
ich bin jetzt nicht aber dabei. Alt ist das doch nicht.
Moseltrocken, nein. Und ich glaube, der Zucker tut dem Wein auch extrem gut, weil die Säure ist sicher auch nicht niedrig. Ja. Und ich finde die Balance und so weiter, dass der jetzt schön trinkig ist und so jugendlich wirkt, ist sicher das, dass das so eine schöne Balance hat. Das ist gerade so, das wirkt nicht fett,
genau.
Aber du merkst, dass so ein leichter Wumms da ist.
Schallert schon ein bisschen mehr wie Kaffee, ja, das stimmt ja. Auf jeden Fall. Aber wie ist denn die Gens aufgeteilt? Das ist jetzt von den alten Reben. Was gibt es denn da noch?
Naja, also um der Wahrheit Ehre zu geben, ich könnte, glaube ich, auf jeden Wein, den ich produziere, alte Reben draufschreiben. Ja. Aber ich brauche ja irgendeine Differenzierung, weil ja der Hauptbestandteil meines Weingutes ist Gens. Und,
also die dann kannst du das dann selber einfach sagen, okay, das da schreibe ich jetzt alte Reben drauf? Das ist
ja, ja, natürlich. Weil die Weine werden ja gelesen. Also das ist eigentlich ein sehr, sehr schöner Umstand. Ne? Also ich habe diesen Riesenflatschen am Stück, was ein absolutes Unikat ist in unserem Bereich. Das habe ich eben nicht ganz zu Ende erzählt, ne? Aber der Gens eben ist fast eine Monopollage. Und wenn du jetzt zum Beispiel in die wirklich berühmte Lage bei uns um die Ecke ist der Uhl, da hast du 30 Eigentümer im Weinberg. Wenn da 2, 3 richtig, richtig gut sind oder 5, reicht das, um die Reputation in die Welt zu tragen.
Ja, ja, so.
Und dann kann der eine mal schwächeln. Ja, genau. Bei einer Monopollage ist die Lage auf Gedeih und Verderb dem Bewirtschafter ausgeliefert. Ja, so. Ist der scheiße, wird die Weinbergslage vergessen, ist der gut, wird die Reputation wieder steigen. So, ich bin froh, dass sie wieder gestiegen ist und dass man heute der Lage wirklich auch das wieder zubilligt, was sie zweifelsohne hat. Und das Die ist wirklich, sind alle Reben uralt. Es gibt aber so mittlere Terrassen, wo ich immer meine Spezialitäten mache. Ob das die alten Reben ist oder was wir gleich probieren, S oder Gens. Oder
ja, du bist schon Spielkind. Nicht? Auf der einen Seite schon Tradition so ein bisschen und deine Machart von Weinen. Auf der anderen Seite gibt es für mich Gefühl, ich verfolge das Ganze jetzt, glaube ich, seit 2010.
Oha.
Ja, echt schon lang. Da war ich in der Fischerklause. In der genau. Fischerklause habe ich das erste Mal
die Weine probiert. Begegnung mit Willi, ich glaube.
Habe ich gefeiert, eigentlich von Anfang an,
ja.
Weil es immer so, wie gesagt, schlank, präzise war und auch so auf eine gewisse Art trocken. Also jetzt die 8 alte Reben, nicht? Aber sonst war das immer ein bisschen anders. Halt wirklich, wie du sagst, dass die Weine aus der Region. Aber trotzdem gab es dann immer diese Spezialitäten, wo sich dann keiner mehr ausgekannt hat. Also ja, man muss sich dann reinfuchsen tatsächlich ins Weingut, damit man weiß, was diese ganzen... Ja.
S
und Chain Set und so.
Ja, ja, alles Porsche S oder was?
Ja, nee. Du, es ist viel einfacher. Diese Bezeichnung, das S, hat gar nichts zu sagen. So, es ist einfach nur die Differenzierung vom anderen. So, ja.
Die, das ist gewürfelt einfach fast.
Nein, warum das jetzt ein S hat, das ist eine Geschichte, die letztendlich niemanden wirklich interessiert, weil ich mit einem Kreide auf das Fass ein Zeichen gemacht habe. Und das war der S, ja. Letztendlich ob ich damals an Selektion gedacht habe oder weil er im Stockinger lag, ein S genommen. Ich kann es dir nicht mehr sagen, aber es hat diesen Wein eben verfolgt. Ne? Und das, was Willi anspricht, das ist ja tatsächlich so ein. Ja, ich. ich habe ja ein ganz schmales Sortiment und es ist witzig, wenn man bei einem schmalen Sortiment für Unruhe sorgt und für mangelnden Durchblick, weil ich produziere ja mal gerade 5 oder 6 Weine im Jahr. Ja, das ist ja nicht unübersichtlich.
So, du meinst, dass man denkt, das ist eigentlich größer, das Sortiment, als es ist.
Ja, also der Punkt ist, ich mag es ja wirklich gerne klar und einfach und reduziert. Ja, ich hasse volle Räume, ich hasse Speisekarten mit 300 Positionen. Ich kriege da einen an mich. Ja. Und das, genauso ist es mit Weinlisten. Ja. Das ist für mich dann irgendwann nur noch... Ja, ist es Selbstbefriedigung? Ich habe keine Ahnung. Oder Lokalkolorit, dass man sagt, ich muss jetzt unbedingt diesen Ort noch auf die Flasche schreiben. Aber mal ganz ehrlich, das wirklich Große ist ja vielleicht überschaubarer, als man denkt. Und wenn man etwas, gerade Weine, die Weindifferenzierung zu weit treibt oder weiter treibt, dann kann immer noch jemand kommen und das noch weitermachen. Ich sage, ich bin Produzent, mache eine Lage und biete 20 Weine an. So, dann kauft sich einer diese 20 Weine aus dieser Lage und dann macht er weiter. Dann schüttet der mal aus diesen 20 Weinen, macht er 40. Ja, wo hört es auf? Also, das ist jetzt rein so, fiktiv. Ja, rein fiktiv. Also, das ist genauso wie ich sage, dieses Olympische in der Selektion lehne ich ab. Natürlich gibt es eine Selektion, aber bis zu einem gewissen Level.
So, dass die sich schon auch unterscheiden müssen, dass es halt genau Sinn macht, die sich so anders zu nennen halt so.
Und da ich immer so eine Experimentierader oder Spielader, wie du eben gesagt hast, hatte, gab es immer Weine oder Partien im Keller, die ich mich lange nicht getraut habe, so als Weine auf den Markt zu bringen. So ist der X zum Beispiel in Elf entstanden. Mhm. Also ein Wein, der an der Mosel, das war damals wirklich outstanding. Ein Wein, der keinerlei Restzucker hat, was es an der Mosel eigentlich nicht gibt oder gab. Vielleicht in irgendwelchen Kellern, aber so am Markt gab es das nicht. Und ich hatte, natürlich kennt das jeder Winzer, er hat so ein Fass im Keller, ganz durchgebrezelt und das geht dann halt ein in irgendeine Cuvée aus dieser Lage. Was ja auch wichtig ist, dass man gewisse Spielarten auch zusammenbringt. Und ich habe dann einfach mal gesagt, ich möchte den Wein reduziert haben auf das... Letztendlich auf den Schiefer, ja, auf den Boden. Und bei trockenem Wein ist es natürlich auch irre. Wir haben ja wirklich nur 2 Aromenträger im Wein. Ja, das eine ist der Alkohol und das andere ist der Zucker. Säure bindet keinen Geschmack, keine Aromen, die viel beschworenen Mineralstoffe eben auch nicht. Wenn überhaupt, dann werden sie manchmal bitter wahrgenommen. Aber sie sind keine Aromenträger. Was passiert eigentlich mit dem Wein, wenn ich ganz gezielt den Zucker als Aromenträger komplett eliminiere? Und dann habe ich nur noch Alkohol, der quasi Geschmack tragen kann. Und das ist halt bei Schiefer, kann das sehr anstrengend sein. Also Schiefer ist sicherlich sehr, sehr anspruchsvoll in seiner puren Form, was aber bei diesen Prädikaten, Kabinetten, Spätlesen auch zugutekommt, weil diese Komplexität des Schiefers bringt dann mit der Süße den Wein zum Schweben. Ne?
Ja, also das bringt ein bisschen Edginess auch, ja, so rein, genau. Sonst
wird
es plump.
Es wird nie.
Aber das war ja, als bei dem Gens X, das war ja schon ein bisschen, also war Wein für Masochisten,
ja,
so ein bisschen, aber ja, er war sehr gut. Also, ich fand ihn ultra geil. Ja, das war nur Säure, Stein, das glaubt, du leckst einen Stein. Also das war wirklich so ein bisschen wow. Ja. Aber das war eine coole Geschichte. Was glaubst du? Kork oder was?
Vielleicht ist es jetzt der Unterschied, weil der hat Holz, ja. Ich muss mal.
Aber ich hätte jetzt keinen Kork.
Mhm. Mhm. Ich glaube, es ist jetzt der
bisschen
ist der S, ja. Der, also
Holzgerbstoff so ein bisschen, aber Kork hätte ich da nicht.
Ja.
Der ist viel trockener wieder.
Oder? Ja, der ist trockener.
Ja, der ist wieder das eine komplett trockener. Ne? Das ist
brav, Curly.
Krass.
Top.
Ja.
Du, ja. Wie ging das dann eigentlich, so ein kurzer Schwenk, dass du dann, du warst ja auch Geschäftsführer diverse Jahre von Otte Grafen. Aber ich dachte ja, also das ist ja, wir kennen uns ja schon lange, aber ich wusste ja nicht, dass du doch keine Ausbildung hast oder keinerlei Ausbildung. Mhm. Wie kommen wir da zu so einem Job?
Naja, also bevor ich ja Geschäftsführer bei Otegraven, das war ja die letzte Episode, auch wenn die lange dauerte und sicherlich super spannend war. Ich kam zu Otegraven 2004. Und zwar war die damalige Eigentümerin Heidi Kegel, die war befreundet, oder das war so eine Grande Dame, ich weiß nicht, hast du sie mal kennengelernt?
Leider nicht. Ne?
Eine grandiose Frau, also wirklich eine Grande Dame in der Weinszene. Ich habe ihr so unendlich viel zu verdanken, auch menschlich, ja, das ist eine wirklich wahnsinnige Erscheinung. Und die hatte, die war eigentlich von Beruf Ärztin rund in Köln und familienseits, ihre Tante war eben kinderlos mit Maximilian von Otegraven und hat ihr dann das Weingut vererbt. Und Otegraven war ja mal einer der ganz großen Player an der Saar, also immer im gleichen Atemzug mit Scherzhoff, mit den Müllers, die waren auch engstens befreundet. Und Egon Müller zog immer weiter und Otegraven tauchte dann in den 70er Jahren irgendwann ab. Ja, und geriet so etwas in Vergessenheit. Und die hatte einen Betriebsleiter und der wurde abgeworben. Dann war die Heidi wirklich auf der Suche, hatte auch viele Bewerbungen, war aber mit einem gemeinsamen Freund, Bekannten befreundet und rief den irgendwann Weihnachten an und sagt, du, ich brauche einen neuen Betriebsleiter, der ist abgeworfen worden. Und dann hat, ohne mein Wissen, hat derjenige dann so gesagt, ja, ich frage mal rum, ich habe da so einen im Auge. Ja, und der rief mich an und ich sagte, ja, was, Daniel, was soll ich? Ich habe doch ein Weingut. Ja, das, also mir stand überhaupt nicht der Sinn, jetzt irgendwas Neues zu machen. Und dann sagte er, ja, fahr doch mal hin und schau dir das Weingut an und vielleicht ist es ja, fällt dir dann irgendwas ein oder ein Konzept. Und dann fuhr ich da, das war wirklich, das ging auch Knall auf Fall, Weihnachten telefoniert, irgendwie im Tag vor Silvester da hingefahren und da stand Heidi mit ihrem Mann in der Tür und irgendwie war das Liebe auf den ersten Blick. Also wir redeten 3 Stunden und sie sagte, ich kümmere mich jetzt darum, ein Konstrukt, das Ihnen, damals war es noch per Sie, ermöglicht, hier die Verantwortung für den Wein zu übernehmen. Und das war dann, wurde auch gefunden, Präsenz quasi Betriebsleiter vor Ort wurde dann eingestellt. Das ist der Sven Klinger, der das heute noch macht. Mhm. Also ja, damals in dem Zuge und ich hatte halt den Hut auf, was den Wein anbelangt. Also rein von der Weinseite, schöner kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ja? Also man geht dahin, trägt nicht jetzt als, sagen wir mal, die wirtschaftliche Verantwortung und sagt, sondern kann sich austoben. Und ich muss ja sagen, oder euch sagen, das war ja Altenberg, großartige Lage. Als da der erste Most von der Kelter geronnen ist, von meinem ersten Jahrgang dann da, dann sag ich, das ist Riesling? Ja? Und ich hatte ja dann immer den Tagesvergleich. Ich bin ja einen halben Tag bei mir gewesen und dann an die Saar gefahren.
Wie lange fahren wir da? 1,5 Stunden? Oder?
Ja, man muss ja halt immer durch Trier durch. Ja. Das war jetzt nicht um die Ecke, aber ja. Das war, da stehst du im Herbst, stehst du eh unter Adrenalin, da denkst du über sowas gar nicht nach. Und das war so, so geil. Ja. Und irgendwann, klar, das war dann 2010, ja genau, dann war ja der Trommelwirbel-Eigentümerwechsel. Und ich dachte eigentlich auch dann so, jetzt gehst du wieder ins eigene Weingut zurück. Und dann kam halt die Frage, ob ich da die Geschäftsführung übernehmen würde und Verantwortung für die Weine. Ja, das habe ich gemacht. Das habe ich mir aber wirklich länger überlegt, weil das ist nochmal ein anderer Stiefel, ne? Und inwieweit das dann kompatibel mit dem eigenen Weingut ist. Und
super spannend, super schön. Und die Leute blieben ja dann auch, also der Sven Klinger, wir haben immer, das war dann irgendwann auch wirklich blind, wenn man so lange zusammenarbeitet. Also, dann muss man nicht mehr viel reden. Ja, und dann ist es ja halt im eigenen Weingut, aber ich habe halt irgendwann gemerkt, dass also in Rente gehen geht nicht, ja, also da machst du dich verrückt, allein mit dem Fahren, und das wollte ich nicht. Und dann war einfach das Abitur auch von meiner jüngsten Tochter so für mich so ein innerer Punkt, wo ich jetzt sage, und jetzt bin ich wirklich an einem Punkt, ich stehe jetzt wieder im Weinberg, ja, und kann dir sagen, das sind Eindrücke, die nach 18 Jahren am Schreibtisch und sonst was. Ich bin super happy, dass ich weiß, ich kann's. Ja. Das war immer irgendwie auch so bei der Geschäftsführung. Also ich konnte immer sagen, wie lange man braucht, um 10 Kartons zusammenzufalten oder so irgendwas, weil ich ja jede Arbeit in meinem eigenen Weingut ausgeführt habe. Also das war natürlich der Lubenzushof auch für mich immer diese Experimentierkammer. Also ich war da immer ein Tucken extremer, klar. Es ist ein Unterschied, ob du für dich Wein machst oder für jemand anderen. Ja. Das ist, da braucht man gar nicht jetzt, das braucht kein Auftrag sein. Das ist einfach innere Psychologie, die dich dann letztendlich so handeln lässt. Ja, ja, und wirklich spannend. Und die Saar ist großartig.
Aber das war auch super, wie ich dir das letzte Mal gefragt habe, als wir das mal Folge aufnehmen in der Freundschaft. Und du auch gesagt hast, ja, und so Ottergrafen war, da wusste ich noch gar nicht, dass du nicht mehr bei Ottergrafen bist. Und dann, du hast irgendwie so anders gewirkt. Das war so freier und so. Und du, ja, und so wie du es jetzt erzählt hast, ich bin jetzt wieder selber im Weinberg und das ist so super und es ist so ruhig und schön. Ja. Und das ist schon irgendwie arg, aber fehlt dir das dann auch manchmal so, die große Nummer schieben an der Saar? Oder?
Null. Nee. Wirklich, das kann ich hier sagen. Das ist vom Blutdruck über Schlaf, es reguliert sich alles ins Positive. Das, ich habe jetzt tatsächlich wieder dieses Gefühl, was ich ganz am Anfang hatte, als ich noch nicht Winzer war, in diesem Weinberg stand und gesehen habe, was ich gemacht habe. Ja.
Was war denn so der größte Unterschied zwischen den beiden Weingütern? Also wenn du sagst, du hast immer den Vergleich von dem Most und so zum Beispiel.
Ja, also es ist erstmal Riesling. Ne? Also, aber was ist Riesling ohne den Ort, den er wächst, wo er wächst? Und dann hast du halt an der Saar eine Perlenschnur von spektakulären Lagen und einer irrsinnigen Tradition eben auch, die eben nachvollziehbar macht, wie die Weine über die Jahrzehnte sich entwickelt haben, und die stehen dann halt da wie eine Eins. Sowas haben wir ja an der Terrassenmosel nicht. Ich kann jetzt euch oder mir selber nicht sagen, wie ein großer Terrassenmoselwein aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts geschmeckt hat. Geht nicht. Gibt's nicht. Ja? Also insofern, das ist jetzt mal das Äußere. Die innere Struktur des Rieslings würde ich da viel mehr auf der Fruchtseite sehen, als viel klarer, viel, ja, die Reife ist ein bisschen reduzierter, logischerweise, als bei uns an der heißen Terrassenmosel. Das für mich Spannende war, und da kommen wir wieder auf die Jahrgänge, ist wie so ein Pendelschlag. Es gab Saarjahre und es gab Moseljahre. Ja? Und irgendwann kannst du es auch an der Flasche eben schmecken. Es gab wirklich Jahrgänge, wo ich sage, da hat die Mosel, speziell dann auch die Terrassenmosel, die ich dann ja überblicken konnte, die Nase vorn, oder hat mir besser gefallen, sagen wir mal so, das ist nichts Objektives. Ja. Und ein andermal sagte ich, boah, ey, jetzt so ein paar Saaträubchen jetzt für mich da unten beim Lubenzushof, wenn ich nicht verkehrt. Aber Gott sei Dank ist das immer hin und her gegangen. Ich konnte das nie sagen.
Aber es war ja auch immer ein bisschen oder? Hast du andere Lesezeitpunkte gehabt, oder war das ziemlich gleich?
Das war eigentlich ziemlich gleich. Bei mir war es halt kürzer, weil einfach viel kleiner. Ne? Also bei mir waren es halt die 3 Hektar oder was. Und bei Ottergrafen 16, 17, ja.
Ich habe es, glaube ich, schon mal gefragt, aber warum macht, weil du gerade gesagt hast, oh, ich hätte gerne mal einen Traum von einer Saar gehabt. Warum gibt es keine Cuvée aus zwei Regionen? Warum gibt es sowas eigentlich?
Ist nicht passt.
Hat schon mal jemand probiert? Wurde es schon mal richtig probiert überhaupt?
Naja, dann, nee, das wurde nicht probiert. Und ich glaube, also die Regionalität ist ja etwas, weißt du, wir beschäftigen uns jetzt seit einem Jahrzehnt damit, das Profil deutscher Weine zu schärfen. Schon,
aber das ist ja trotzdem eine Region, das ist ja nicht Hamburg. Nee.
Also ich glaube, die Saar hat mit der Terrassenmosel genauso wenig was zu tun, wie die hinteren Hänge vom Rheingau mit der Saar, ja. Also schau mal, die Mosel, das meandert ja da rum, und wenn du die lang ziehst, von Koblenz bis Trier, kommen da 250 Kilometer raus, ja. Und dann haben wir verschiedenen Einflüsse der Böden, wir haben die Mikroklimaten, die anders sind, also.
Okay, dann vielleicht nicht von der Mosel und der Saar, aber warum gibt es dann keine Terrassenmosel-Cuvée von allen Winzern? Das wäre doch krass.
Die Ideen gab es mal. Also es gab ja mal so eine Organisation, Köche und Winzer an der Terrassenmosel, und die hatten, das waren wirklich gute Köche, gute Winzer. Und da gab es tatsächlich mal so eine Idee, ein Gemeinschaftsgewesen.
Das wäre schon krass.
Ja, ja. Also dem könnte ich was abgewinnen. Also wenn das so auf eine Region, die ein Gemeinsames hat, klar. Aber am Ende
ich verstehe aber, was du meinst, natürlich.
Aber das ist ja dann, irgendwann wird es ja auch akademisch, weißt du?
Ja,
das ist ja Wahnsinn. Es gibt ja, glaube ich, nichts so an Lebensmittel, über das man so viel redet und reden kann wie Wein, ne?
Der Formel ist auch betrunken macht und dann redet
ja,
man
noch. Ja, und dann wird man noch redseliger. Auch richtig
betrunken schon. Aber ja, die Bubble, was ausmacht wirtschaftlich, ne? Also was wir uns da. Also natürlich ist CO2 ein unglaublich wichtiges Thema, vor allem im Versand und so weiter und so fort. Aber wenn du rechnest, wie klein die Weinbubble ist und um was wir uns da Gedanken machen, man sicher muss sich jeder Einzelne an die Nase packen und schauen, was kann man machen in der eigenen Branche. Aber wenn du das jetzt zum Beispiel mit der Fleischindustrie oder mit irgendwas vergleichst, ist es ja lächerlichst.
Ja klar, es fängt ja auch schon mit dem Bodenverbrauch an, also zumindest in Deutschland, also wenn es die Weinberge, also das am Ende des Tages immer akademisch, ja. Die Bedeutung einer Sache ist letztendlich die Bedeutung, die du ihr gibst. So. Ja. Und wenn eben 100 Leute einer Sache Bedeutung geben, dann ist das bedeutender, als wenn das nur 10 tun. Und das letztendlich lässt sich eins zu eins über den ganzen Hype Wein oder was angesagt ist oder was nicht. Also ich muss ehrlich sagen, das hat mich nie interessiert. Ganz, ganz, ganz ehrlich. Natürlich freut man sich mehr über Lob mehr als über Kritik. Aber ich war da immer sehr, sehr strikt. Und ich habe gesagt, wer seine Nase in den Wind hängt, muss damit rechnen, dass einer draufkriegt. So, das ist ganz einfach. Ich mache Wein, andere schreiben drüber. Oder das habe ich wirklich immer extrem entspannt sehen können.
Ja, die Marketingorgel hast du noch nie gespielt, nee, ne?
Ich bin auch keine Rampensau. Ich würde am liebsten, ja, ich weiß es nicht, aber vermutet man jetzt, wir reden, ja? Ja, also ich kann offensichtlich reden, aber
ja, voll.
Aber ich muss es nicht, das ist das Schöne. Ja. Also ich habe es wirklich gerne ruhig, ja? Das glaubt man nicht. Also ruhig nicht im von Sinne, dass ich in dem Sinne, dass ich es gern langweilig habe oder sonst irgendwas, aber ja, so im eigenen verhaftet sein, Musik hören, den eigenen Gedanken nachhängen, das sind so meine Sachen, und ich kann vom Glück sagen, dass es nie der Wein nie für mich so eine zentrale Rolle hatte, ne? Also innerlich nie eine
das zentrale. War aber auch immer angenehm, wenn man bei euch zu Besuch war, weil man hat so den Wein getrunken und 5 Minuten über den Wein geredet, man hat dann aber immer auch super andere Themen gehabt,
ja.
Und das habe ich sehr gern, wenn man,
finde ich auch immer sehr angenehm,
ja, also oft ist dann so, wenn du dann sagst, oder wenn du Leute betitelst unter Freunden, oder unter Freund, und dann kommst zu dem und dann hast drei Weine, die du besprichst und dann ist Gesprächsthema irgendwie zu Ende, dann weißt du, musst was machen. Also entweder noch eine Flasche Wein auf oder die Freundschaft quasi beenden, weil wenn es nur das eine Thema hast, ich meine, es ist ja schön, dass wir uns alle irgendwie treffen.
Da ja, klar, Thema. Das ist die Gemeinsamkeit. Aber
wenn es sonst
ne?
nichts gibt, Grund. Ist halt irgendwie schwierig. Ne?
Wir sitzen heute hier, weil es einen gemeinsamen Grund gibt und der heißt Wein. So. Ja. Das ist, ich kann dir da nur recht geben. Das ist, Menschen, die nur dieses monozentrale Thema haben und sonst nichts. Ich, das und gerade heute, ja, also ich hab das ja eben gesagt, ich weiß gar nicht, ob man heute noch Wein trinken darf oder wirklich Wein trinken soll oder muss, weil wer heute nur an Wein denkt, der hat doch den Schuss nicht gehört, oder?
Ja, voll. Ich glaube auch, dass das ist ein schönes Gesprächsthema, aber es sollte nicht das einzige bleiben.
Nee.
Aber bei dem S war es jetzt so, dass das, also du weißt nicht genau, Selektion, sonst es war im Stockinger
Fass. Ist der einzige Wein, der bei mir wirklich im Holzfass ausgebaut ist.
Wie groß?
600 Liter, also kein, du kennst die Fässer ja, also jetzt nicht bewusst. Oxidativ. Ich habe ja aufgrund der langen Gärzeiten, die ich pflege, ich habe ja gesagt, ich mache nichts. Also das heißt, die trockenen Weine können gerne auch mal 250 Tage gären oder mikrobiologisch aktiv sein. Wenn ich die mikrobiologische Tür quasi über die lange Zeit offen halte, habe ich es gern außen berechenbar und nehme Edelstahl.
Aber warum sind die dann so sauber? Ich hasse Langgärer über alles. Das ist immer...
Ich hasse Langgärer.
Das ist ja, aber du siehst ja, Langgärer, der fast ein Jahr gesagt
hat. Wir sind alles Langgärer.
Das ist wie Babykotte Deluxe, wie Arsch. Das, ich hasse
ja, und?
Das.
Was war, und
ja, deshalb sage ich ja, deshalb ja. Weiß ich nicht, deshalb begeistert mich das ja.
Ja, nee, ich habe da.
An deinem, dass das immer so grotlänig
straight ja, also, und gut ja, ich bin das oft gefragt worden. Also, hast du keine Sorge, dass da was mit der Spontangärung, weil es ist wirklich, ich habe es ja auch mal, 2005 habe ich mal eine TBA gemacht, die ist auch spontan vergoren. Ich glaube, viele Probleme der Spontangärung rühren daher, dass man sich, also das ist ja auch so ein Hype-Thema, um das jetzt mal abzukürzen. Ich bin überhaupt in gar nichts ein Dogmatiker und auch im Wein nicht. Wenn ich sage, ich vergäre spontan und zwar ausschließlich, sage ich ja nicht, dass das der einzige Weg zur Glückseligkeit ist, sondern ich, einfach ausgedrückt, ich kann nichts anderes. Also der Punkt ist, aber da bin ich ziemlich strikt, ein Nebeneinander zwischen Spontangärung und Reinzuchtgärung in einem Raum, also einem Keller, ist vollkommener Blödsinn, weil immer eine Überimpfung stattfindet. Also klingt ja auch schön, Spontangärung und letztendlich, alles muss ja heute so traditionell und so sein. Also das ist natürlich vollkommener Unfug. Weil wenn du dich mit Spontangärung beschäftigst, ja, das sind ja, du hast ja, arbeitest mit Hefepopulationen, die sind ja nichts, ja, ein Nichts gegen, wenn ich ein Päckchen Reinzuchthefe im Keller aufreiße, habe ich millionenfach Hefenzellen eingebracht von dieser Reinzuchthefe, als von der Spontanflora überhaupt da sind. Mal davon abgesehen, und das weiß ich, wenn ich das jetzt sage, jetzt heben ganz viele Geisenheimer die Hand und sagt, es ist eh alles Quatsch mit der Spontangärung, ihr macht euch da was vor. Zu denen gehöre ich nicht, da macht man sich nichts vor, weil ich weiß um den Zyklus der wilden Hefen und ich weiß um die Entgärung von echten Weinhefen. Und mich interessiert aber auch nicht, wo die am Ende des Tages herkommen. Ob die jetzt auf der Traube sitzen im Schlauch oder in irgendeiner von mir aus dreckigen Pumpe. Ja? Also gibt es, ich weiß, es gibt Reinheitsfanatiker im Weinbau. Muss es auch geben, wenn ich eine Million Liter im Kreuz hätte, dann würde ich sagen, okay, keine Experimente. Ja. Aber ich kann mir das doch leisten mit meinen paar Flaschen. Ja? Und ich muss dir wirklich sagen, so richtig auf die Schnauze gefallen, also dass ich einen Wein mal hatte oder so, wo ich sagte, boah, das geht ja gar nicht.
Nö.
Ja. Also ich kann dir die Frage, wie du merkst, nicht wirklich richtig beantworten, weil ich schlichtweg nicht weiß. Ich kann dir nicht sagen, warum die Weine nicht unpräzise sind.
Ja, das ist super, ne? Dann so gelenkt zu Hause aus. Ne? Ja. Was ist das jetzt hier? 2018?
Gen Z oder Gens oder wie auch immer.
Gen Z.
Also, da gibt es tatsächlich eine Geschichte zu. Dieser Wein ist ein 18er, steht ja drauf. Der lag 3,5 Jahre vollkommen unberührt im Fass auf der Vollhefe. Weil ich es einfach wissen wollte.
3,5 Jahre.
Ohne und zwar auf der Vollhefe. Also ihr müsst euch vorstellen, Most ins Fass, Gärspund drauf, vergessen. Also nicht wirklich vergessen, aber ich wollte einfach wissen, wie das schmeckt. So. Das ist ja bei allen. Ich wollte das wissen beim X, beim S oder so, wollte ich das wissen. Und dann kam ja unsere, man darf ja gar nicht mehr drüber reden, weil das ist ja schon wieder her, dann gab es doch so eine Pandemie, ne? Mit Lockdown und allem drum und dran.
Wovon reden Sie?
und das hat mich natürlich, ich habe ja wirklich einen erklecklichen Gastronomieanteil gehabt. Und da macht die Gastronomie zu und dann guckst du ja erstmal, ne? Aber andererseits war das für mich, also ich hab ja immer gefragt, wie kommen Menschen klar, die eine Familie haben, die in irgendeiner Wohnung hocken, die müssen halt durchdrehen. Ja? Ich habe nun den Luxus gehabt, dass ich erstens meiner Tätigkeit nachgehen konnte und zweitens eine geräumigere Örtlichkeit habe. Und ich habe ja da in der Zeit eine Art WG mit meinen zur Schule und ins Studium gehenden Töchtern gelebt. Und das war jeden Tag kochen und so. Irgendwie war das für uns eine besondere Zeit. Und irgendwann sagte ich, naja, ich kann ja jetzt nichts füllen für was oder so. Aber lass uns mal in den Keller fahren, mit allen drei Töchtern. Lass mal in den Keller fahren, mal die Weine probieren. So als kleine Abwechslung vom Alltag. Und dann sind wir dahin und probierten durch. Und die sind eigentlich nicht sehr sonderlich weinaffin. Die trinken gern auch so ein Kabinett und so was, ein bisschen fruchtig.
Gute Wahl.
Und dann blieben die vor dem Fass hängen. Und da haben wir den probiert am Schluss. Also, boah. Also, das ist eigentlich überhaupt kein Wein für euch. Und der Name ist dann wirklich so entstanden. Erstens dieses Wortspiel Gens oder Gensi, ja. Wie auch immer man das dann ausspricht. Und es ist ja wirklich eine richtig gute Selektion aus dem Gens gewesen.
Das ist ein geiles Wort für Jenny jetzt.
Und dann habe ich halt drei Töchter und ich will nicht Julia, Anne oder Eva draufschreiben, aber alle drei sind halt Gen Z. Und so kam der Name.
Geil, ja. Das ist echt nice. Der ist aber noch trockener wieder davor, ne?
Ich glaube, durch den Jahrgang wird es ein bisschen so.
Ich glaube, ja.
Also eigentlich müsst ihr jetzt den Korken drauf machen und in 5 Tagen nochmal probieren, weil das ist bei all den Weinen.
Das werde ich später tun, Leute. Ich gebe euch dann Feedback. Ja.
Auf jeden Fall. Komplexität ist ordentlich, verändert sich mit jedem Schluck komplett.
Mhm. Ja, aber ist das wirklich so krass? Also schon ungewöhnlich so lange, 3,5 Jahre, und das macht normal kein Winzer sozusagen.
Ja, ich würde schon sagen, sind eher Ausnahmen. Ne?
Würde ich auch sagen, ja. Gibt immer wieder so Experimente und so Sachen auch eigentlich.
Und was hat das eigentlich mit dem Korken auf sich, mit dem wir da heute Morgen?
Mit dem Abgenagten?
Vorhin.
Keine Ahnung, ne?
Ich weiß auch nicht. Ich dachte, ich habe ihn abgebrochen, aber es fehlt einfach unten ein Stück. Das andere Stück war nirgendwo.
Und ist die Maus jetzt in der Flasche?
Sieht komisch aus. Sieht echt aus, als hätte eine Maus dran.
Wo ist die? Die hat ja mein Wein aufgelöst.
Deswegen mäuselt der Wein.
Ah, daher, jetzt check ich. Jetzt heute geht ein Lichtlein auf.
Glaube ich nicht, weil dann hätte ich die Folge bereits unterbrochen. Gell?
Hast du das auch so wie ich?
Ja, ich mag das überhaupt nicht.
Und nochmal zu diesem Hof. Ist das so ein richtiger Hof, wie man sich einen Hof vorstellt, mit 6 Gebäuden und einer Wassergraben?
Also, gar nicht, weil eben Familienseits gar nichts mit Wein da war. Ne? Also der Willi Kenz war mal da. Yep. Die Produktion ist tatsächlich auch getrennt von meiner Wohnstadt, was ja auch nicht so häufig ist, hat Vor- und Nachteile. Weil ich das Gebäude, wo der Keller ist, vom Vorbesitzer übernommen habe, aber nicht da wohnen wollte. Weil der blieb da wohnen. Und insofern war das auch ein
schwierig.
War eine Win-Win-Situation. Ach so, ja. Und ich lebe in dem Ort gegenüber und hatte da auch immer, also Kunden kommen dahin und Weinproben finden da statt und alles sowas. Und dann haben wir 2007 war das. Das ist eigentlich relativ klein. Das ist ein altes Bruchsteinhaus und da gab es so ein kleines Eck von 5x5 Metern. Weinwerkstatt haben wir da gebaut, 2007. Erst habe ich gedacht, ich siedel aus auf die Wiese mit Betrieb und allem drum und dran und ich kann endlich mal die Blicke schweifen lassen, weil das ist wirklich im Dorfkern. Und dann dachte ich aber, weißt du, ich bin in dem Dorf groß geworden, obwohl ich da jetzt nicht viel mit am Hut habe. Aber als ich da Kind war, da war da in so einem Sommerabend, da waren allein in der Straße waren 15 Kids auf der Straße, Rollschuh, Federball, Fußball, alles. Heute nichts mehr. Es gab einen Bäcker, es gab einen Metzger, es gab ein Gasthaus, es gab ein Kolonialwarengeschäft.
Das gab es für uns, für ein Dorf auch. Also genauso
vollkommene Infrastruktur. So, heute nichts mehr. Und dann dachte ich, wenn ich jetzt rausgehe, wenn das jeder tut, was ja schon viele gemacht haben, die einfach aufgehört haben, natürlich wünscht man sich irgendwie so ein Grundstück und dann noch was drumherum, das wünsche ich mir auch. Aber was passiert dann mit diesen Dörfern? Die werden aussterben. Es wird nichts mehr da sein. Und dann habe ich gesagt, gut, lass uns überlegen, wie man hier in dieser engen Bebauung, und das passt ja super, dann haben wir diese Weinwerkstatt da gebaut mit Stahl, Glas und Bruchstein. Wurden finde ich Irrsinn, haben dafür einen Architekturpreis. Also in Österreich war das schon gang und gäbe, tolle Architektur und Wein. Bei uns an der Mosel noch eher selten. Und letztendlich, es gibt diesen Architekturpreis Wein und da gibt es Preisträger und dann noch so Auszeichnungen. Ja. Und es gab in 2010 war das dann, also 3 Jahre nachdem das gebaut worden, gab es dem Architekturpreis, 2 Preisträger. So, was hat gewonnen? Das größte und das kleinste Projekt. Also die haben sich den Preis geteilt. Das größte Projekt war mit 18 Millionen Steinberg Kellerei im Rheingau und das kleinste Projekt war der Lupenziushof in Niederfeld. Ja, aber das ist wirklich nett da. Und da ich ja eh kein offenes Weingut habe, also wo jetzt Laufkundschaft vorbeikommt, das hat wirklich gepasst. Und ich bin da. Voll also, nice. Aber so nice. Einfach mal vorbeikommen.
Ja, voll. Das wird eingeplant an der Europa, bei unserer mehrjährigen Europa.
Ja, ihr habt ja jetzt einen Irre in der Weinwelt, ne? In jeder Region ist es schön irgendwie,
wo man. Ja, voll. Also, es ist auch immer gutes Essen, dann ist es schon
eine
Win-Win-Situation.
Haben wir noch ein Kabinett von Herrn Curly?
Ohne geht nicht.
Jawohl, das wollte ich hören.
Tja.
Und die Etiketten haben wir hier jetzt, da haben wir einen goldenen Fluss beim S.
Hier haben wir auch einen goldenen Fluss. Das ist tatsächlich
der Mosel. Der kam dazu dann irgendwann.
Ja, du siehst sie verändern, nee.
Ja, aber da war noch nicht golden.
Nein, war nicht golden. Also, aber das Etikett ist von Anfang an da. Ich habe das damals selber abgepaust, gab es ja noch keinen Scan.
Von so einer,
94 mit so Butterbrotpapier von der Landkarte, sind die Höhenlinie, Straßen und so. Ja, so ist das Etikett entstanden.
Aber ist da jetzt wieder mehr Action so bei dir? Also, ich meine, natürlich, ich als Wirt kann mir ja kaum vorstellen, wie viel Arbeit so im Weingarten ist, wenn man das alles alleine macht. Aber da du jetzt ja quasi nur noch den Lupenziushof machst, kommt da jetzt dann wieder mehr Action oder bleibt es das, was es ist?
Naja, es ist ein Prozess. Also jetzt, der Punkt ist ja, du machst das ja nicht von jetzt auf gleich. Also das Erste, was ich gemacht habe, war ja immer mein Traum, bei mir gibt es keine typischen Jahrgangswechsel mehr. Also das habe ich komplett eliminiert. Ich fülle jeden Wein unabhängig vom Jahrgang dann, wenn er mir zu Pass kommt. Wenn ich sage, okay, das ist so und dann mache ich eine Füllung und dann werden Weine aus 3 Jahrgängen abgefüllt. Ja, ich war ja immer schon spät und hinkte hinterher und irgendwann habe ich dann gesagt, das macht ja überhaupt keinen Sinn mehr, da irgendwo auf irgendwelche Fristen Rücksicht zu nehmen, sondern ich will wirklich mich davon oder habe das auch schon und meine Kunden verstehen das auch komplett gelöst. Weil das Thema ist tatsächlich Reife. Ich möchte, dass die Weine zeigen können, dass sie richtig, richtig geil reifen. So, das andere ist natürlich, ich war ja ziemlich absorbiert mit meiner Tätigkeit und da ist natürlich, der Lubenzushof lief immer weiter und das war vor allen Dingen, der Keller war immer mein Ding. Das habe ich ja nie aufgegeben. Und jetzt sind natürlich Punkte, die einfach wieder zu mehr aktivieren. Also, dass man rausgeht und Veranstaltungen macht, einfach, das gehört für mich dazu, klar. Bei allem Wunsch nach Ruhe, den ich ja habe, und aber dafür ist es ja auch viel zu schön, in Gesellschaft Wein zu trinken, ja. Als dass man da...
Ja, vor allem, wenn du ein eigenes Produkt herzeigen kannst, nicht? Ja, oder deine eigene Arbeit.
Ja, das ist schön. Also das ist für mich auch so eine Vorstellung, dass du sagst, okay, also mich muss es ja nicht... Ja, auch ein Wein ist natürlich endlich, aber jetzt kommen wir wieder auf den Punkt mit den 35 Jahrgängen. Ne? Das ist einfach so, das ist deins, ja, das stellst du auf den Tisch. Unabhängig davon, ob ich daneben stehe oder nicht, oder da bin oder nicht da bin, das ist meins. Ja. Und das finde ich halt schon sehr schön.
Voll. Oder hast du schon irgendwelche Projekte, die du, oder irgendwelche Zukunftsideen, neue Gen X, Gen Y, gibt es da schon irgendwelche Pläne, nee, die du verraten kannst?
Nee, also da bin ich, also es gibt auch keine Pläne, die da wären und die ich nicht verraten wollte, sondern ich bin wirklich so gestrickt, dass ich mir gar nicht so viel Gedanken mache, was morgen sich verändern muss oder so. Also da nochmal, unser Umfeld, wie es sich darstellt, hält Fragen genug bereit. Ja, da muss ich mir noch nicht selber noch ein paar Weinfragen stellen. Das ist, es gibt da nichts. Ich möchte, das war ja ein bewusster Schritt, ich möchte, dass es mich trägt. Ja, das ist einfach, das ist natürlich ein Ding. Also, weil Schönheitssterben macht keinen Sinn. Ja, das ist klar, aber das ist für mich eine Form von wirklich Pragmatismus, dass ich sage, okay, ich habe mich immer mit dem Wein intensiv auseinandergesetzt und da kommen wir wieder und trotzdem so eine Art Distanz davon dazu behalten, das ist mir auch nach wie vor wichtig und trotzdem stecke ich da all meine Ideen rein, ja, also ich mache mir schon Gedanken wie, das merkt ihr ja auch bei diesem Wein, cool. Was kann ein Wein ausdrücken oder was soll er oder welche Geschichte erzählt er? Ist die langweilig, ist sie spannend, ödet die mich an oder alles das kann man ja. Ne? Und aber so Pläne, nö. Schau mal, ja, ich bin ja jetzt auch schon im Alter, wo man sagt, okay, jetzt habe ich schon 30 Jahrgänge und ich sprach von 35 oder 40. Ja. Ja, damit ist das ist ja alles gesagt. Ja.
Ja. Hast du denn auch einen wunderbaren Song dabei für unsere Terroir-Adiletten-Playlist auf Spotify?
Ja, ich habe das ja auf Spotify. Ja, ich habe das ja. Eigentlich müsste ich ja jetzt was Klassisches, weil das halt mein Metier ist. Ja, also. Aber ich glaube jetzt in so einer Playlist von
da euch. Da ist alles drin.
Ist das, alles drin, ja? Ja.
Von Mozart, Beethoven über,
okay,
Slipknot.
Also würde, würde.
Slipknot haben wir,
oder? Stimmt.
Nein, aber ich war ja nie festgelegt, ne? Also ich habe mich mit der Klassik beschäftigt. Doch, ich habe eine große andere Leidenschaft war, also ich habe Musik kreuz und quer gehört, auch wenn ich davon dann nicht so viel verstand wie von der klassischen Musik. Und eines ist immer so eine Konstante gewesen über all die Zeit, das war Tom Waits.
Oh, nice.
weil der transportiert bei mir auch so Bilder, ja, also so irgendwie so Stimmungen, die ich mag, also irgendwo so Kellerlöcher morgens um 5 und das kann der gut. Und dann hat er natürlich auch ein ganz breites Spektrum, der hat ja wunderbare Songs gemacht, aber er hat natürlich auch zugelangt und dann nehmen wir einfach von Tom Waits Time. Time finde ich gut.
Tom Waits Time, eingeloggt.
Sehr gut.
Terroirs Adiletten. Spotify-Playlist wurde heute auf jeden Fall qualitativ
nach oben
geschoben, auf jeden Fall.
Wir sind jetzt auf einer Skala von 1 bis 10 auf 1,2.
Okay. Ja, nice. Hast du denn noch eine Frage an unseren Willibär hier oder an mich?
Ja, also Fragen kann man ja viel. Alles. Letztendlich an Willi, weil ich finde das ja super spannend, wie ich, also es war wirklich 2,10 Fischerklause oder sonst was. Klar, also ich meine,
ein bisschen später, 12 war ich da, glaube ich. 11,
oder 12. So, 11, ja. Und zwar das Sommerfest, gell?
Ja.
Und
klingt jetzt schon legendär.
Du in der Krachledernen hast dich aber irgendwann hingelegt, weißt du das noch?
Ja.
Und dann ging der Fest weiter und irgendwann 3 Stunden später, ich dachte, du seist da wirklich fertig mit dem Fest, standst du da und hast gefragt, ob es noch irgendwas zu trinken gibt.
Ich bin wiedergekommen.
Ja,
du bist halt tatsächlich. Das hatte ich früher tatsächlich öfter, dass ich müde geworden bin, richtig müde, habe mich dann 1 bis 2 Stunden hingelegt oder einfach die Augen zugemacht irgendwo und dann bin ich wiedergekommen, wie ein neuer Mensch zum Trinken.
Ja, und richtig wieder. Also du warst
vollkommen komplett wieder
regeneriert. Ja,
strategisch schlau auf jeden Fall.
Ihr seid ja hier in Berlin mit Österreich. Also was mich immer interessiert, ist Frage nicht nur beim Wein, sondern auch bei den Menschen Herkunft. Ja? Man wechselt ja die Orte im Leben. Du bist
aus
der Steiermark, oder? Mhm. Und warst da und dort. Was bedeutet Herkunft? Was nimmt man mit? Oder wodurch ist es nur, gut, ich bin da halt groß geworden. Und
es ist immer das Positive als Mensch, verglichen zum Wein, die Herkunft als Mensch kann man immer abstreiten. Nein, ich weiß nicht. Es wird immer so viel angedichtet, so viel Schönes dem Österreicher hier in Deutschland. Es ist ja super, dass man dann Ösi-Bonus hat, da, vor allem in Berlin. Finde ich toll. Ich weiß gar nicht, ob da so viel, das ist jetzt für alle österreichischen HörerInnen etwas schwierig, verständlich wahrscheinlich, aber ich bin sehr gern hier in Deutschland, obwohl alle immer sagen, die scheiß Biefke und so, aber es läuft hier einfach ein bisschen, es läuft hier ein bisschen ehrlicher, geradliniger und auch besser organisiert. Als in Österreich, was dann auf der anderen Seite immer so sympathisch wirkt als Österreicher, aber eigentlich ist sehr viel sehr nervig.
Ja, aber das
und
ist ja
oft
also, das ist ja überall. Nee, der Punkt ist das, was nimmt man mit da, wo man, also bei mir war es ja so, ich wollte ja gar nicht bleiben, wo ich bin. Dieser Fluchtgedanke hat ja auch was mit Herkunft zu tun. Ne? Ja, auch ein von sich einem Ursprungsort entfernen hat ja was mit Herkunft zu tun. Ja? Das ist ja nicht nur das Positive.
Ja, dann ist es eher so wahrscheinlich nicht die Herkunft an sich, sondern mit den Menschen, mit denen man zu tun hat.
Ja.
Natürlich das Gastgebertum, glaube ich, von meinen Eltern, die unglaublich, die heute noch beide in Pension sind und jeden Tag vor Gästen präsentieren und Service machen. Ja, irgendwann fällt der Papa und die Mama um mit einem Herzinfarkt im Wirtshaus und dann ist vorbei. Aber die denken nicht ans
Aufhören. Das ist das Leben.
Und sowas nimmt man natürlich mit. Oder Eindrücke oder sonst irgendwas.
Hey, wie wann gehen wir endlich mal in das Wirtshaus dann? Wieso waren wir noch nicht?
Ja, da waren wir noch nicht. Können wir mal hinfahren.
Ich war da auch noch nicht.
Aber, ist so, was man eher mitnimmt, glaube ich, oder generell so. Also das österreichische Gastgebertum oder so, oder die Momente, die man im Internat verbracht hat, vielleicht, und was einem dort beigebracht wurde von meinen 3 damals besten Freunden, das ist so. Also die haben mir das Weintrinken beigebracht. Und der eine nicht immer in seinem Koffer 50-50 gepackt hätte, 50 Gewand, 50 Wein. würde ich halt nicht Wein trinken.
Schiftige Wand, schiftige
Wand. Der andere war halt der Ehrgeizler, sondergleichen. Ich war immer so,
also,
let's go. Aber, also aber sowas also, gewöhnt man sich, glaube ich, eher an, als wirklich jetzt Herkunft, finde ich.
Ich meine, es ist ja immer, je länger ich jetzt weg bin von daheim, desto mehr fühle ich mich wieder damit verbunden, wenn ich dort bin, irgendwie gefühlt so ein bisschen. Aber ich meine, du hast ja immer so diese Zeit, wo du, wie du sagst, schon einfach weg willst und so weit weg wie möglich gefühlt irgendwie. Aber mittlerweile ist es eher umgekehrt, muss ich sagen. Also ich finde es da schon immer sehr angenehm, da zu sein. Aber es ist natürlich auch einfach, wie du sagst, die Leute und die Momente, die du halt so damit verbindest, mit deiner Heimat so. Aber es ist ja immer gut, wenn man da keine schlechten Erinnerungen hat oder nicht zu schlecht auf jeden Fall. Das ist schon mal ein Vorteil.
Aber ich glaube, das ist eher so immer menschlich und charakterlich geprägt, als wirklich so vor.
Ja, das prägt.
Ja, aber du bist schon so richtig, so du repräsentest das ja schon sehr, Österreich zu sein, gefühlt. Also weißt du, was ich meine? Wenn ich jetzt nach Österreich kommen würde, würde ich wahrscheinlich nicht die ganze Zeit sagen, yo, ich bin auch Digger-Fan, Bro. Verstehst? Also das ist ja, glaube ich, schon nochmal ein bisschen ein Unterschied, wenn du aus Österreich kommst, wie wenn du halt jetzt aus Deutschland kommst. Irgendwie. Ja, da habe ich so das Gefühl, das soll jetzt auch kein Vorurteil sein.
Weil die Österreicher hier in Berlin sehr beliebt sind und der Berliner in Österreich eher nicht so.
Ja, das macht natürlich Sinn, aber das, ich glaube, das wäre jetzt auch nicht nur in Österreich so, egal in welchem Land wäre das so, dass jetzt nicht unbedingt.
Ja, das kann sein. Ja.
So irgendwie. Aber ich finde es gut.
Ja. Ich meine, das kann man auch nicht verlernen. Also ich finde, das soll man.
Ja, aber bei dir kommt das auch so aus dem Herzen.
Am meisten ärgern mich so Leute, die dann irgendwo wohnen 2 Jahre und dann reden sie plötzlich anders.
Ja, das war ich auch.
Entschuldigungen.
Dialekt von dir. Das ist Attitüde. Nichts
aus. Ich rede ja auch immer noch wie in Stuttgart, obwohl alle hier immer denken, du bist aus Stuttgart, aber ist mir mittlerweile egal. Aber ich kenne halt auch Leute, die reden mittlerweile dann, wenn die mit mir reden, so, und wenn ein anderer reinkommt, so, hallo, wie geht es dir? Hast du Lust auf ein Wasser? Und ich denke mir so, Bro, was ist denn dir los? Das ist ja komplett cringe. Ja, aber ja, ich glaube, wenn das so aus dem Herzen kommt wie bei dir, ist das immer alles super.
Tja, also ich finde das immer so interessant, so Lebenswege. Ne? Und was man mitnimmt, ist, glaube ich, mehr, als man sich in jungen Jahren denkt.
Ja, schön.
Ja. Aber
bestimmt.
Ja. Aber das hat ja nicht nur damit zu tun. Also es ist letztendlich Gottes schöne Welt. Ja? Also ich Steiermark, ich hatte mal so eine Krise mit Wein oder sonst was und dann musste ich in die Steiermark fahren und da die Weine saufen und dann wusste ich, dass das richtig geil ist, dieser Beruf. Echt. War so.
Ach so, wirklich, oder?
Ja, da hatte ich wieder back so on track gebracht.
Da war ich da bei Muster und Veric schon.
Okay, ja.
So, und ich war total geflecht. Also der erste Reflex war, ich baue jetzt alles bei mir ab und ich will in so Weine machen, wie die machen. Ja. Das ist halt gut. Das haben wir nicht mit dem Riesling, der eignet sich da auch nicht so super für die Art. Aber was die da machen, ich finde das großartig.
Ist auch saugeil, oder?
Ja. Haben wir alle Fragen geklärt? Oder?
Curly handelt ja ab.
Ja, gar nicht. Ich frage noch.
Ich könnte jetzt Picken bleiben. Es ist gerade so eine gute Picken-Bleib-Stimmung.
Ja.
Picken-Bleib.
Picken-Bleib, ne?
Ja, klar. Ja.
Das ist Österreich. Das nehme ich mit von zu Hause. Ja, Picken-Bleib. Ja. Karten spielen,
ja.
Nee, ich finde das geil. So ein philosophisches Endeffekt. Das ist geil.
Ja, gut.
Schön um auslaufen lassen.
Ja.
Kann das auch ein bisschen weiterreden, einfach in dieser Stimme.
Ja, den zum noch ein bisschen Kabinett bringen.
Oh ja, der Kami ist übrigens tatsächlich 1A.
Kabinett.
Kabinettbotschafter.
Ja, ist es so. Du trinkst lieben gern Kabinett, habe ich jetzt rausgehört.
Auch wenn er korkt.
ich trinke generell auch Korken und Wein. Also wenn ihr eine Flasche Kork habt, die daheim ist bei euch, schickt ihr einfach rum. Grand Grüß, gern gesehen bei mir. Auch Korken ist mir
komplett egal. Ich zahle als Porto sogar.
Schickt rum, ich zahle als Porto, schicke, verlinke euch auf Insta. Gönnt euch rein. Aber schickt es bitte ins Büro zu Lenny.
Adresse kommt dann per
Insta. Ja, ich finde Kabi geil. Ich meine, mittlerweile trinke ich natürlich nicht nur noch Kabi so, aber ich glaube, ich habe am meisten Curlys Kabi getrunken von allen. Also da kann ich da eine Hand ins Feuer legen. Auf jeden Fall, ich war letztens am Altglas-Container und meine Freundin stand so neben dran so, hä? Das sind ja alles deine Flaschen. Und ich so, ja,
aber weiß ich auch nicht, wo die herkommen. Zwei Kabi brauche ich noch, ein paar Flaschen, da habe ich nichts.
Schauen wir mal.
Also Kabi-Mangel ist was Brutales. Also da kann man wirklich leiden, wenn du keinen Kabi mehr hast im Haus. Das ist schlimmer wie keine
auch
Zigaretten
mehr. Eine meiner Golden Rules im Buch ist auch immer eine Flasche Kabi in den Kühlschrank. Das ist important.
In diesem Sinne, macht euch ein Flaschenkabinett auf. Prost.
Ja, cheerio.
Danke fürs Kommen.
Aber
vielen Dank, so dass du da warst.
Curly, danke, Willi.
Jetzt gehen wir eine rauchen.
Oh, yes, baby.